Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Ich habe für mich irgendwann eine Erkenntnis gewonnen. Wenn ich meiner Vergangenheit die Macht über die Gegenwart gebe, gebe ich meinen Tätern von damals die Macht über mich und meine Zukunft. Und das will ich nicht.
Sagt Ingo Fock, als Kind ein Opfer sexueller Gewalt. Er und andere Betroffene kamen in Bad Homburg mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Politik zusammen bei einer Konferenz über Kindheit und Gewalt. Wie eine Kultur des Hinsehens und Handelns gefördert werden kann, darüber heute mehr in unserem Schwerpunkt. Unsere weiteren Themen: Hinsehen und Handeln, das ist auch Aufgabe der Landeskriminalämter. Vor 100 Jahren wurde das erste in Sachsen gegründet und blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Vor 70 Jahren wurde das Luxemburger Abkommen geschlossen. Damals war es umstritten, heute dient es als Vorbild. Reparieren, flicken, improvisieren. Vergangene und aktuelle Kulturen des Weiternutzens waren Gegenstand einer Berliner Tagung. Und Aufbruch in die Welt von morgen. Im Gespräch mit der Transformationswissenschaftlerin Maja Göpel geht es um die Bewältigung komplexer Krisen. Sie hat nicht den besten Ruf, die sächsische Polizei. Jahrelang mordete der rechtsterroristische NSU unter den Augen des sächsischen Landeskriminalamts. Bei Demonstrationen gilt das Vorgehen der Polizei den einen nicht weit genug, anderen ist es zu repressiv. Dabei war Sachsen Vorreiter in Sachen Kriminalitätsbekämpfung. Vor 100 Jahren, am 1. Oktober 1922, wurde im noch jungen Freistaat Sachsen ein Landeskriminalamt gegründet. Das erste Landeskriminalamt in einem deutschen Bundesstaat. Zum 100. Jubiläum hat das Dresdner Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung eine Tagung organisiert und sich mit der wechselhaften Geschichte der sächsischen Kriminalpolizei beschäftigt. Alexander Moritz hat sie verfolgt.
Die Landeskriminalpolizei Sachsen ist ein linkes Projekt gewesen, ein sozialdemokratisches Projekt. Entstanden auch aus einem linksrepublikanischen Geist, der damals wehte, des gesellschaftlichen Aufbruchs.
Erklärt der Historiker Carsten Schreiber. Vorangetrieben wurde die Gründung einer zentralen Kriminalpolizei ausgerechnet von einem führenden Kopf der USPD, dem damaligen sächsischen Innenminister Richard Lipinski. Mit nur einer Stimme Mehrheit beschloss der Sächsische Landtag 1922 das neue Polizeigesetz, das den Grundstein für das Landeskriminalamt legte und damit für die erste zentrale Kriminalpolizeibehörde in einem deutschen Teilstaat. Politisch war das LKA hoch umstritten. Die meisten Polizisten hatten ihren Amtseid noch im Kaiserreich geschworen. Der neuen Republik standen sie gleichgültig, wenn nicht gar ablehnend gegenüber. Viele der regierenden Sozialdemokraten zögerten, mehr Geld für den Aufbau einer schlagkräftigeren Polizei auszugeben, war die Arbeiterbewegung doch jahrzehntelang von eben dieser Polizei verfolgt worden. Ablehnung kam auch aus dem Beamtenapparat, denn das LKA entzog den kommunalen Polizeibehörden die Zuständigkeit, wenn auch zugunsten einer einheitlicheren und technisch moderneren Kriminalistik.
Jede Kleinstadt, Grimma, Taucher, Freiberg, alle hatten ihre eigene Kriminalpolizei. Und es war damals üblich in so einer Kleinstadtpolizei, dass man den ältesten Schutzmann, der jetzt für den Streifendienst zu Fuß lahm war, dem hat man die Bearbeitung der Kriminalsachen übernommen. Die Qualität der Kriminalpolizei war in den Großstädten gut, auf dem flachen Land aber katastrophal.
Den Ausschlag für die Gründung des LKA gaben die politischen Morde der Jahre 1921 und 22. Vizekanzler Matthias Erzberger und Außenminister Walter Rathenau waren von der rechtsextremen Organisation Konsul auf offener Straße erschossen worden. Weitere Spitzenpolitiker entgingen diesem Schicksal nur knapp. Die junge Weimarer Republik war erschüttert, die Polizei nahezu machtlos.
Die Fahndung nach den Terroristen war ein Desaster. Die Polizei war einfach viel zu zersplittert. Deshalb kam in ganz Deutschland jetzt eine Diskussion in Gang, das Reich brauche eine eigene Exekutive.
Statt eines geplanten Reichskriminalpolizeiamtes wurden allerdings nur einzelne Landesbehörden gegründet. Sachsen war Vorreiter, Preußen und andere Staaten des Deutschen Reichs zogen nach. Thomas Lindenberger, Direktor des Hannah-Arendt-Instituts an der TU Dresden.
Dreimal wurde das LKA im Laufe der 100 Jahre neu gegründet, 1922, 45, 46, dann nochmal nach der Friedlichen Revolution in den Jahren nach 1990. Und zweimal wurde es de facto aufgelöst und einer diktatorischen, hyperzentralistischen, die Länderautonomie beseitigenden Ordnung einverleibt, einmal in der nationalsozialistischen und einmal in der kommunistischen Diktatur. Und genau auf diese Transformationsperioden konzentriert sich unser Vorhaben.
Die Tagung soll der Auftakt für weitergehende Forschung sein. Doch so historisch interessant die Tagung war, so sehr fielen ihre Leerstellen auf. Die Neuordnung nach 1990 wurde kaum besprochen, aktuelle Missstände innerhalb der sächsischen Polizei größtenteils ausgeklammert. Das Versagen des sächsischen LKA im Fall des rechtsterroristischen NSU wurde nur am Rande erwähnt. Ein Schwerpunkt der Tagung bildete die Geschichte des LKA im Nationalsozialismus. Entgegen anfänglicher Hoffnungen der SPD hatten republikanisch gesinnte Kriminalpolizisten in der Weimarer Republik niemals Fuß gefasst. Carsten Schreiber.
Demokratie wurde damals in den 30er Jahren als ideologische Einstellung gebrandmarkt. Also die Demokraten in der Polizei, die wenigen in der Kriminalpolizei wurden immer ruhiger. Es gab nur ganz, ganz wenige überzeugte Nazis. Trotzdem hat sich diese Kriminalpolizei innerhalb von Tagen und Wochen wirklich bedingungslos in den Dienst des neuen Staates gestellt.
Widerstand gegen den NS-Obrigkeitsstaat gab es in den Reihen der Kriminalisten kaum. Im Gegenteil, die Aufsicht über die unmittelbar nach der Machtergreifung eingerichteten Konzentrationslager lag nicht etwa bei der Gestapo oder der SA, sondern beim Landeskriminalamt.
Kriminalbeamte auch in Dresden nutzten damals die sich ihnen ermöglichende Chance, ihnen aus ihrem Revier bekannte Kleinkriminelle, Alkoholiker, Obdachlose, die die Justiz laufen ließ, sich derer zu entledigen, indem sie eben als Berufsverbrecher und Asoziale abstempelten, wirklich, und damit nach eigenem Ermessen eines Kriminalsachbearbeiters ins Konzentrationslager brachten. Was für diese Personengruppe eben sehr oft Tod oder Verstümmelung durch Arbeit, etwa im Steinbruch, bedeutete.
Nach der Niederlage Deutschlands baute die sowjetische Besatzungsmacht die Kriminalpolizei nach ihrem Willen um. An der Spitze wurden kommunistische Kader aus dem Moskauer Exil installiert. Polizisten aus der NS-Zeit wurden nahezu vollständig entlassen. In mehreren politischen Säuberungswellen wurden auch ehemalige sozialdemokratische Polizisten vom Dienst suspendiert. Auch die Organisation des LKA wurde umgebaut. Zur klassischen Kriminalitätsbekämpfung kam eine Abteilung für Kriminalität besonderer Art. Ihre Aufgabe: Bekämpfung politischer Gegner. Sie bestand ihre erste Bewährungsprobe wenige Monate nach Kriegsende bei der Durchsetzung der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone, der sogenannten Aktion Rügen.
Die Enteignung aller Besitzer über 100 Hektar und einige davon 1500 Gutsbesitzer, nicht nur Adlige, sind zuerst von ihren Höfen vertrieben worden, in drei Sammellagern in Sachsen eingepfercht worden und dann im November 1945 auf die Insel Rügen deportiert worden. Bei der Durchsetzung dieser Aktion war auch das junge LKA, was im Oktober 1945 gegründet worden ist, schon mit beteiligt.
Erklärt Mike Schmeitzner, Historiker am Dresdner Hannah-Arendt-Institut. Beim letzten Umbruch der Friedlichen Revolution 1989 blieb die Polizei dagegen weitgehend passiv. Viele Polizisten hätten die SED-Ideologie als Belastung empfunden, glaubt Heinz Eggert, 1991 bis 1995 Innenminister von Sachsen.
Sie waren froh, dass sie Polizist sein durften und nicht mehr diese ganze Parteienpolitik auf ihrem Rücken mittragen mussten. Sie sind ja damals von der Bevölkerung dann 90 auch beschimpft worden. Da sollte man sich bis heute davor hüten, dass Parteienpolitik auf Polizeiarbeit übergreift.
Dieser Erfahrungshintergrund mag ein Grund sein, wieso viele der bei der Tagung anwesenden hochrangigen sächsischen Polizisten die politische Neutralität ihrer Behörde betonen. Wie das allerdings mit der Idee einer wehrhaften Demokratie zusammengeht, die gegenüber Demokratiefeindlichkeit eben nicht neutral ist, wurde nicht diskutiert.
Jetzt im September wird an ein Ereignis erinnert, das ein Meilenstein der Versöhnung war. Vor 70 Jahren versprach die Bundesrepublik dem Staat Israel unter jüdischen Dachorganisation Jewish Claims Conference Entschädigungszahlungen für 6 Millionen Opfer des Holocaust. Als Luxemburger Abkommen ist es in die Geschichte eingegangen und war das Ergebnis einer denkbar knappen Abstimmung. CDU-Kanzler Konrad Adenauer brachte es nur mit den Stimmen der SPD durch den Bundestag. In Deutschland, aber auch in Israel war das Abkommen, das inzwischen anderen Ländern als Vorbild dient, sehr umstritten. Robert Fishman beleuchtet die Entstehungsgeschichte.
Frühjahr 1952. In Deutschland regiert Bundeskanzler Adenauer ein verstörtes und zerstörtes Land. Ein großer Teil der Städte liegt 7 Jahre nach der Befreiung vom Naziterror noch in Trümmern. Viele Menschen sind traumatisiert. Kriegsverbrecher machen wieder Karriere in Politik, Wirtschaft und Justiz. Gleichzeitig fliehen tausende mittellose Überlebende des Holocausts auf überfüllten, kaum seetauglichen Schiffen aus Europa in den frisch gegründeten Staat Israel. Dort herrscht nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948-49 blanke Not. Im Geheimen verhandeln zu dieser Zeit Delegationen der Bundesrepublik und Israels über Entschädigungszahlungen für den Holocaust. Mit am Tisch im niederländischen Wassenaar sitzen Vertreter der Jewish Claims Conference, einem Zusammenschluss jüdischer Organisationen, die nach dem Holocaust Entschädigungsansprüche gegen Deutschland geltend machen. Schließlich unterzeichnen die Parteien am 10. September 1952 im Rathaus der Stadt Luxemburg das später sogenannte Luxemburger Abkommen.
Die Bundesrepublik sicherte Israel zu, innerhalb von 12 bis 14 Jahren eine Entschädigung von 3 Milliarden D-Mark zu zahlen bzw. in Waren zu liefern. Zusätzlich sagte die Bundesrepublik zu, 450 Millionen D-Mark an die Jewish Claims Conference zu bezahlen,
erklärt die Historikerin Lorena De Vita, die zur Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen forscht. Die Begeisterung in Deutschland hält sich in Grenzen. Kanzler Adenauer braucht die Sozialdemokraten, um das Abkommen durch den Bundestag zu bekommen. Viele CDU, CSU und FDP-Abgeordnete seiner Regierung verweigern ihm die Zustimmung, darunter Franz Josef Strauß und FDP-Mann Thomas Dehler. Einer Allensbach-Umfrage von 1952 zufolge finden nur 11% der Deutschen Entschädigungszahlungen an Israel und überlebende Juden richtig. 44% halten sie für gänzlich überflüssig. Der Historiker Dan Diener leitet die Alfred-Landecker-Stiftung in Ludwigshafen und Berlin. Die Stiftung betreibt und finanziert Projekte zur Demokratieförderung, gegen Hass und gegen Antisemitismus. Diener hat sich intensiv mit dem Luxemburger Abkommen und der deutsch-jüdischen Geschichte beschäftigt.
Dass so viele das Abkommen abgelehnt haben, hängt damit zusammen, dass damals in Deutschland überhaupt die Frage der Schuld und der Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust abgewiesen worden war. Vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, weil sich die Deutschen selbst, und das ist die Paradoxie, als Opfer begriffen haben und keinen Grund gesehen haben, gleichsam andere diesen Opferstatus zu erkennen und entsprechend Kompensationen zu leisten.
Doch auch in Israel war das Abkommen umstritten. Die Knesset, das israelische Parlament, ratifizierte es mit nur einer Stimme Mehrheit. Deutsche Medien berichteten von Straßenschlachten infolge der Abstimmung. Ultrarechte Oppositionspolitiker ließen Fotos der Befürworter mit der Aufschrift Verräter an Hauswände kleben. Der Vorwurf, Israel dürfe nicht zulassen, dass sich die Deutschen mit den Entschädigungszahlungen von ihrer Schuld freikaufen. Man könne Menschenleben und das Leid der Shoah nicht mit Geld aufwiegen.
Einer der wichtigsten Oppositionellen, damals Menachem Begin, hat nicht fälschlicherweise darauf hingewiesen, dass die Regierung behauptet, nur für das sozusagen verbrannte Haus Kompensationen zu wollen, aber die darin umgekommenen Menschen nicht zur Kenntnis genommen werden.
Doch Israel konnte sich die Zurückweisung des Abkommens wirtschaftlich schlicht nicht leisten. Angesichts der zahllosen Flüchtlinge im Land und des Wirtschaftsboykotts seiner Nachbarn stand der junge jüdische Staat kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg vor dem Ruin.
Bei der Staatsgründung befanden sich in dem Lande ungefähr 56.000 Menschen und dann trat eine gewaltige Einwanderungswelle ein. Das heißt, innerhalb von weniger Zeit verdreifachte sich die Bevölkerung. Diese Menschen, die mussten ernährt werden, sie mussten gekleidet werden, es mussten Behausungen etabliert werden. Der israelische Staat hatte dafür keine Mittel bereit.
Offiziell erhielt Israel die Entschädigungen auch genau dafür, nämlich die Aufnahme der zahlreichen Schutzsuchenden, vor allem aus Europa. Hinzu kam, dass Nazi-Deutschland jüdisches Vermögen geraubt und enteignet hatte, die meisten Eigentümer und viele ihrer Erben ermordet hatte.
Und das war natürlich ein moralischer Skandal. Man konnte sozusagen dieses Eigentum Deutschland nicht überlassen. Es musste eine Forderung erhoben werden.
Historisch neu war, dass sich erstmals ein besiegter Staat freiwillig auf Verhandlungen über Entschädigungszahlungen für den von ihm begonnenen Krieg eingelassen hatte.
Die Entscheidung war eine souveräne bundesdeutsche Entscheidung gewesen. Die Alliierten haben sich in dieser Weise nicht eingemischt. Dass sie natürlich dem Wohlwollen gegenüberstanden, ist eine andere Geschichte.
Adenauer wollte die Bundesrepublik in die westliche Staatengemeinschaft integrieren. Die Unterzeichnung des Luxemburger Abkommens hat ihm dabei sicherlich geholfen. Neu war auch die gleichberechtigte Beteiligung einer Nichtregierungsorganisation wie der Jewish Claims Conference an solchen Verhandlungen. Heute dient das Luxemburger Abkommen von 1952 vielen als Vorbild, wenn sie Entschädigung für erlittenes Unrecht fordern. Historikerin Lorena De Vita nennt Beispiele.
Beispielsweise haben sich in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem Ruf nach Reparationen zur Bekämpfung des Erbes der Sklaverei vervielfacht. Und, wie Ta-Nehisi Coates in seinem Case for Reparations schreibt, in 1952, als Westdeutschland den Wiedergutmachungsprozess für den Holocaust begann, geschah dies unter Bedingungen, die für uns lehrreich sein sollten. Auch das deutsche Holocaust-Wiedergutmachungsprogramm wurde nach dem Völkermord in Ruanda und in Kambodscha als Beispiel genannt.
Wann haben Sie das letzte Mal etwas repariert, das nicht mehr richtig funktionierte, aber zum Entsorgen eigentlich zu schade war? Ein Loch im Strumpf oder ein Radio mit Wackelkontakt? Vielleicht gehen Sie auch in Repair-Cafés, wo unter Anleitung ein fast schon aufgegebenes Gerät wieder zu neuem Leben erweckt wird. Oder siegt doch die Bequemlichkeit oder der Reiz des Neuen? Das Reparieren kann eine Strategie für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit sein, hat aber auch politische Hintergründe. Das Technikmuseum Berlin und der Verein Deutscher Ingenieure haben auf der Tagung Reparieren, Improvisieren, Rearrangieren, eine Technikgeschichte des Unfertigen, vergangene und aktuelle Kulturen des Reparierens untersucht. Cornelius Wüllenkemper war dabei.
Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts kursierte in Deutschland ein Haushaltsratgeber, der gezielt Frauen anwies, wie die Innenräume ihres Eigenheims zu tapezieren seien. Die Diskussion um das Reparieren, Bewegungen, die durchs Selbermachen Ressourcen sparen, den Konsum einschränken oder einfach sich selbst ermächtigen wollen, sind so alt wie die Warenwelt selbst, meint Stefan Krebs, Technikhistoriker an der Universität Luxemburg.
Wir können das schon sehen in der Zwischenkriegszeit, wo es eine ganz starke Do-it-yourself-Kultur im Bereich des Reparierens, des technischen Reparierens gab. Da wurden Automobile repariert, da wurden Radios repariert. Es gibt dann in den 70er, 80er Jahren diese Diskussion, einerseits angestoßen von der aufkommenden Umweltbewegung, aber auch wieder sozusagen von diesen konservativen Kräften auch, die sozusagen dazu aufrufen, dass wir uns eben nicht zum Konsum und Wegwerfen hinreißen lassen sollen, sondern uns mehr um die eigenen Dinge kümmern müssen, sowohl individuell, aber auch als Gesellschaft. Und diese Dinge kommen jetzt alle wieder, sodass man also eigentlich von einer Konjunktur immer so in Wellen von dieser Diskussion ausgehen muss.
Das Reparieren war die Basis für die Ausbreitung der Konsumtechnik und hat zugleich neue Branchen geschaffen. Fließendes Wasser in Privatwohnungen hätte sich ohne Klempner, die das lecke Rohr flicken, niemals verbreiten können. Gleiches gilt für die ersten Fernseher oder elektrische Haushaltsgeräte, die bei ihrer Markteinführung oft äußerst reparaturanfällig waren. Heike Weber ist Historikerin an der Technischen Universität Berlin und eine der Organisatorinnen der Tagung.
Das heißt, wir haben eben so bis in die 70er Jahre ein ganzes Feld von neuen Reparaturberufen, die auch entstehen. Die Geschichte ist also nicht ganz so einseitig. Und sie wird in dem Moment einseitiger, wo das Reparieren eben durch steigende Lohnkosten enorm teuer wird und umgekehrt die globale Massenproduktion Neuanschaffungen wesentlich verbilligt hat.
Während das Reparieren von technischen Konsumgütern sich immer weniger lohnte, entstand zugleich ein neues Marktsegment des Selbermachens. 1968 eröffnete im pfälzischen Bornheim der erste kombinierte Bau- und Gartenmarkt Europas. Eine Branche, die sich bald zu einem milliardenschweren Geschäft entwickelte, Heike Weber.
Die Do-it-yourself-Bewegung, die fängt ja schon in den 50er Jahren an. Und man darf nicht unterschätzen, dass sie immer schon eine sehr vom Konsum geprägte Kultur war. Jetzt kommt der Werkzeugkoffer in die bürgerlichen Haushalte und auch der bürgerliche Mann legt Hand an, fängt an zu tapezieren, zu reparieren, das Auto zu reparieren, Ähnliches zu bohren, zu sägen und so weiter und so fort. Und dafür braucht er natürlich viele Utensilien und die kauft er in den entstehenden Baumärkten.
Heute vermarkten Baumärkte Werkzeuge längst auch gezielt an die weibliche Kundschaft, so Heike Weber. Die Technikgeschichte des Reparierens und Selbermachens ist immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Die Historikerin Reinhild Kreis beschäftigt sich mit Reparierkulturen in Ost- und Westdeutschland. Zwar habe das Selbermachen in der DDR eine größere Rolle gespielt, während in der Bundesrepublik das Warenangebot und die Bedeutung von Modewellen größer gewesen seien. Dennoch, betont Kreis, sei Mangelwirtschaft bei weitem nicht der einzige Grund, wieso Menschen Dinge reparieren.
Einer ist, dass es Spaß macht, also dass es einfach Freude bereitet, Hobby ist. Und zum anderen aber auch, was gesellschaftliche Erwartungshaltungen angeht. Also das, was auch erwartet wird von zum Beispiel einer guten Hausfrau oder einem echten Mann oder von jemandem aus gebildeteren Schichten oder jemand aus einem Handarbeiterzusammenhang kommt oder sowas. Also da gibt es durchaus unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungshaltungen, die durchaus auch Druck ausüben. Also das heißt, diese Interpretation DDR gleich Mangelgesellschaft ist nicht falsch, aber ist auch nicht die ganze Geschichte.
Reinhild Kreis hat Erfinderwettbewerbe wie Jugend forscht im Westen und Messe der Meister im Osten untersucht. In beiden Fällen ging es darum, das kreative Potenzial von Jugendlichen zu fördern und so die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu steigern. Die sogenannte Bricolage, das Basteln als Schnittstelle zwischen Reparieren und Neuerfinden, wurde also sowohl im Westen als auch im Osten gefördert. Außerhalb technischer Wettbewerbe hat die Bedeutung des Reparierens im Alltag seither dagegen abgenommen. Davon ist Reinhild Kreis überzeugt.
Wir haben es nach wie vor im Kleidungsbereich mit Fast Fashion zu tun. Ich kenne keine Teenager, die ihre Schuhe zum Schuster bringen würden, um die zu reparieren. Es ist nach wie vor, glaube ich, nicht besonders schick, mit einer geflickten Hose oder mit gestopften Strümpfen irgendwo hinzugehen. Ich weiß ja nicht, wer überhaupt noch Stopfgarn oder Stopfnadeln zu Hause hat. Dinge, die wertvoll sind, die lässt man, glaube ich, nach wie vor häufig reparieren. Aber für viele ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, schwierig. Die Kenntnisse sind nicht da. Und ich glaube, für viele ist einfach dann doch auch der Sieg der Bequemlichkeit da, zu sagen, eigentlich wäre es gut, wenn man etwas reparieren würde oder es reparieren könnte. Aber bequemer ist es vielleicht manchmal dann auch, es einfach irgendwo neu zu kaufen.
Trotz der Nachhaltigkeitsdebatte oder krisenbedingter Lieferengpässe diagnostiziert die Wissenschaft gegenwärtig keinen deutlichen Trend zum Reparieren. Ausgenommen davon sind unter anderem Hightech oder besonders wertvolle Produkte. Die preiswerte globale Massenproduktion, aber auch die zunehmend komplizierter zu reparierenden Technologien stehen einer ressourcenschonenden Do-it-yourself-Kultur entgegen. Deswegen wird im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und auch auf EU-Ebene ein Recht auf Reparatur gefordert. Die Gehäuse von Geräten müssen sich demnach öffnen lassen und die Hersteller Konstruktionspläne und Ersatzteile ihrer Produkte zur Verfügung stellen. Aber ist das Reparieren überhaupt immer der nachhaltigste Umgang mit Konsumgütern? Darüber wurde auf der Tagung intensiv debattiert. Die Verfechterinnen der ökologischen Kreislaufwirtschaft betonen, dass schädliche Produkte auch schädlich bleiben, wenn man sie lange benutzt, ob Smartphones oder umweltbelastend hergestellte Kleidungsstücke. Anstelle des energieaufwendigen Recyclens fordern sie eine möglichst vollständige biologische Kreislauffähigkeit aller Produkte. Die Vertreter der Reparaturbewegung halten dagegen, dass jeder Konsumverzicht Ressourcen und damit auch Entsorgung einspart. Und nicht zuletzt zeige die Reparatur eine Wertschätzung gegenüber dem Gegenstand. Erst wenn man ein Produkt repariert, so die Überzeugung, gehöre es einem ganz.
Morgen ruft Fridays for Future zu einem großen Klimastreik auf. Mehrere hundert Demos sind geplant, um von der Bundesregierung die Einhaltung der vereinbarten Klimaziele einzufordern. Das 1,5-Grad-Ziel bei der Klimaerwärmung einzuhalten, aber auch eine grundlegende Verkehrswende einzuleiten und den globalen Süden bei der Bewältigung der Folgen der Klimakrise zu unterstützen. Alles Aspekte, die auch die Transformationsforscherin Maya Göpel umtreiben. Wir können auch anders. Aufbruch in die neue Welt von morgen, heißt ihr gerade erschienenes Buch unter Mitarbeit von Markus Jauer. Darin plädiert sie dafür, an Krisen systemisch heranzugehen und zukünftige Entwicklungen in den Blick zu nehmen, um vorausschauend zu handeln. Sie zitiert unter anderem den Physiker Stephen Hawking, der zur Jahrtausendwende sagte, er denke, dass das nächste Jahrhundert das Jahrhundert der Komplexität werde. Ich habe vor der Sendung mit Maya Göpel gesprochen und sie zunächst gefragt, was dieses Jahrhundert so viel komplexer macht als die vorangegangenen.
Also wir hängen mit viel mehr anderen Aktivitäten auf diesem Planeten zusammen und wir tun das in einer anderen Geschwindigkeit, gerade seitdem die Digitalisierung sich Bahn gebrochen hat. Also wir haben vorher nicht live mitbekommen, was beispielsweise im arabischen Frühling passiert, wenn ein Gemüsehändler sich anzündet. Das heißt, die Art und Weise, wie Aktivitäten und Vorkommnisse auf anderen Teilen der Welt mit uns zusammenhängen, das hat sich sehr stark intensiviert und eben dadurch die Komplexität auch erhöht. Wenn ich hier etwas ändere, hat das Rückkopplungsschleifen und Veränderungseffekte an ganz anderen Teilen der Welt.
Deshalb propagieren Sie ja auch einen systemischen Blick auf Organisationsweisen und auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das passiert ja auch schon an vielen Stellen, wenn wir an die Klimakrise denken, an die Pandemie. Warum besteht trotzdem Handlungsbedarf?
Also wir haben ja immer noch sehr stark hier das Gefühl, warum sollen wir als erstes handeln und andere handeln ja auch nicht. Und das ist diese doppelte Einladung, einmal aus der ökologischen Perspektive und auch historischen Perspektive zu sagen, wir haben ja auch sehr profitiert von dieser massiven Nutzung der fossilen Brennstoffe und haben genau deshalb eben auch sehr starken Wohlstand, aber auch technologische Fähigkeiten hier entwickelt. Das heißt, die Verantwortung jetzt damit etwas zu tun, um diejenigen zu unterstützen, die sehr stark von den Konsequenzen dieser fossilen Energienutzung betroffen sind, wäre das eine. Und das andere wäre natürlich zu sagen, wenn wir systemisch verstehen, wie die Aktivitäten zusammenhängen, müssen wir uns nicht so stark hinter, ach, China will ja nicht, USA will nicht und die wollen sowieso schon mal gar nicht verstecken und uns gegenseitig die Schuld zu schieben, sondern vielmehr suchen, was sind denn jetzt die nächsten Abkommen, die nächsten Impulse, mit denen wir uns in einer positiven Verstärkung, also auch Rückkopplungsschleifen im positiven Sinne, dahin bringen können, dass wir schneller agieren.
Vielleicht können Sie diese Rückkopplungsschleifen noch kurz erläutern?
Also im Prinzip hat ja alles, was ich tue, eine Wirkung auf andere Menschen oder eben auch auf Ökosysteme, wie ich es versucht habe zu beschreiben. Das heißt, wenn wir immer mehr jetzt seltene Erden aus dem Boden buddeln müssen oder eben seltene Metalle nutzen oder begrenzte zumindest, um große Elektroautos bauen, dann heißt das, dass sich natürlich in dem Moment immer noch stärker die Biodiversität degradieren werde, dass ich wahrscheinlich Wasserprobleme verursachen werde, weil da eine sehr starke Verschmutzung mit einhergeht. Und das sind Rückkopplungsschleifen, die ich mir gar nicht unbedingt anschaue, wenn ich nur gucke, wie kann ich jetzt das CO2 aus dem individuellen Personenverkehr rausholen. Aber die sind natürlich Teil von dem, was in der Realität aufläuft. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, wo ist Ursache und wo ist Effekt. Und wo wird aus einem Effekt dann wieder eine Ursache? Weil wenn ich weiter die Biodiversität zugrunde richte und auch das Grundwasser verschmutze, dann werde ich natürlich die nächsten Krisen wieder für die Menschheit nach vorne tragen. Und deshalb ist die Fähigkeit, in diesen Rückkopplungsschleifen zu gucken, eine gute Voraussetzung dafür, dass wir dann Lösungen finden, die uns eben nicht einfach das Problem verschieben und in die nächste Krise einladen, sondern wir uns fragen, in dem Beispiel, wie kann Mobilität so organisiert werden, dass wir eben mehrere dieser Umweltprobleme gleichzeitig in den Griff bekommen.
Wie kommt das, dass wir nur so punktuell hinschauen und offensichtlich da in Systemfallen gefangen sind?
Also es gibt in der Wissenschaft schon die Diskussion darüber, dass wir eben sehr stark in diesem Paradigma, also Paradigma sind ja eine gewisse Form der Weltaneignung eigentlich, also eine sehr auf Einzelteile fokussierte, auf Individualismus fokussierte Lesart der Welt uns angewöhnt haben. Und dass wir erst peu à peu jetzt in diese systemischen Verständnisse zurückkehren. Und das ist interessant, weil das in allen Disziplinen passiert und wir tatsächlich da auch Kulturunterschiede wahrnehmen. Also im westlichen Raum ist dies sehr individuelle und dann gehen wir davon aus, dass das System sich so verhalten wird wie die Summe des Verhaltens der Einzelteile. Das ist da sehr gängig, aber wir sehen ja, dass es so nicht funktioniert, wenn im asiatischen Kulturraum viel stärker schon das Zirkuläre und das Aufeinanderwirkende, das Gemeinschaftliche immer im Vordergrund gestanden hat, auch indem man einzelne Aktivitäten dann bewertet hat. Und ich glaube, dass es für mich zumindest aus der wissenschaftlichen Perspektive gerade ein Korrekturprozess ist, wo man sagt, vielleicht haben wir die systemischen Zusammenhänge zu stark aus dem Auge verloren, weil wir sehr gut darin geworden sind, analytisch bis ins kleinste Detail uns Einzelheiten anzugucken, aber dann eben diese Zusammenhänge aus dem Blick gerutscht sind. Und wenn wir das beides vernünftig zusammenkriegen, ich glaube, dann haben wir wieder den nächsten Schritt nach vorne.
Was leistet da konkret die Transformationsforschung, um Krisen zu erklären und auch Lösungsansätze zu finden?
Die Transformationsforschung beschäftigt sich ja mit den Fragen, wann, unter welchen Bedingungen große Umbruchprozesse in Gesellschaften stattgefunden haben und unterscheidet eigentlich drei große Transformationen, wo wir wirklich danach ja auch, glaube ich, alle übereinstimmen, dass es eine sehr andere Gesellschaftsform ist. Also von nomadischem zu agrarischem, feudal organisierten Lebensformen beispielsweise oder dann eben zu einer marktwirtschaftlich, kapitalistisch in Nationalstaaten organisierten Formen des Lebens. Und jetzt haben wir eben die Globalisierung, eine sehr starke digitale Vernetzung. Wir haben im Grunde genommen jetzt Konzerne, die mächtiger sind als viele der Nationalstaaten. Wir haben Geschwindigkeiten, die vorher nicht vorgesehen waren in der Art, wie schnell wir kommunizieren, aber auch produzieren oder auch von A nach B transportieren können. Und all das bedeutet ja, dass wir viele Prozesse, die wir vorher organisiert hatten, gar nicht mehr heute so fortführen werden können. Genau daher ist dieser Strukturwandel eigentlich so die Essenz, den die Transformationsforschung sich anschaut.
Wo sehen Sie denn schon positive Beispiele?
Ach, ich finde, im Moment passiert viel, einmal auch tatsächlich auf der Landnutzungsebene. Da gibt es ja unheimlich viele neue Bewegungen. Wie können Regionen, Modellregionen gedacht werden, in denen man versucht, zirkulärer zu wirtschaften? Carbon Farming ist so ein neues Stichwort. Wie kann diese CO2-Binden für Landwirtinnen wieder ein neues Geschäftsmodell bieten? Dann haben wir genossenschaftliche Organisierte wie Kartoffelkombinat und andere, die sagen, wir machen auch noch die Finanzierung mit rein, sodass das Risiko gestreut wird. Wir haben aber auch Zirkularitätsregionen, also die im Industriellen eher sind, so wie Ostwestfalen-Lippe beispielsweise, wo viele Unternehmen gesagt haben, wie schaffen wir das eigentlich, dass mein Müll deine Ressource wird und setzen da einen ganzen eigenen Lehrstuhl mit auch ein, die das beforschen an der FH in Bielefeld. Dann sehe ich momentan eine spannende Entwicklung zwischen Startups und neuen Ideen der Investitionskriterien, also sei es Planet A oder Ecosia World Fund oder andere, die wirklich sagen, wir machen Klima und auch soziale Impacts, also tatsächlich die Veränderung der Qualität zum Teil dessen, was wir messen, wenn wir sagen, das sind erfolgreiche Geschäftsmodelle. Und dann müssen wir vielleicht nicht warten, bis die großen Subventionen sich ändern, sondern es bilden sich neue Akteursgruppen, die in der Gesellschaft schon mal Beispiele vorleben, wie es regional oder durch neue Kooperationen funktionieren kann, sich untereinander vernetzen. Und das sind dann sogenannte Pioniere in der Transformationsforschung, denen es politische Neuentscheidungen oder Umorientierungen von Subventionen, Steuermodellen und so weiter dann leichter machen sollte, das neue Normal zu werden.
Soweit die Transformationsforscherin Maja Göpel. Ihr neues Buch »Wir können auch anders – Aufbruch in die Welt von morgen« ist im Ullstein Verlag erschienen. Alle Jahre wieder am 20. September, am Weltkindertag, wird an die Rechte der Jüngsten erinnert. Dass die Kinderrechte gesetzlich gestärkt werden sollen, hatte sich die letzte und auch diese Bundesregierung zumindest ins jeweilige Koalitionspapier geschrieben. Und seit ungefähr 20 Jahren wird offen thematisiert, was über Jahrzehnte ein Tabu war: die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen, in denen gerade sie eigentlich geschützt sein müssten. In der Schule, der Kirche, den Vereinen und der Familie. Von 2016 an führte die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 1600 Gespräche mit Betroffenen. 2020 wurde das Strafrecht rund um den Tatbestand verschärft. Und dennoch erschüttern immer wieder neue Fälle von Kindesmissbrauch die Gesellschaft. Ob auf dem Campingplatz, in der Schrebergartensiedlung, im Nachbarhaus. Viel zu lange haben viel zu viele Erwachsene weggesehen. wie man dieses Wegsehen überwinden und hinkommen kann zu einer Kultur des Hinsehens und Handelns, war Thema der diesjährigen Bad Homburg Conference von Goethe-Universität Frankfurt und Werner-Reimers-Stiftung. Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft kamen hier zusammen, aber vor allem Betroffene kamen zu Wort.
Ich bin Anfang der 1960er Jahre geboren. Ungefähr mit 7 Jahren fingen die ersten Anbahnungen seitens meines Ersttäters an.
Nach der Konfirmation bildete sich dann eine Jugendgruppe rund um den Pastor. Dort fingen die ersten Grenzüberschreitungen an. Über Vertrauensspiele, in den Arm nehmen und so. Und das war auch diese Zeit, wo man ja locker sein musste.
So begannen die Leidensgeschichten von Ingo Fock und Katharina Kracht. Hier gelesen von Schauspielern und so veröffentlicht auf dem Internetportal der Unabhängigen Aufarbeitungskommission, auf dem Betroffene von sexueller Gewalt im Kindesalter ihre Geschichte erzählen können.
Ich musste dann zu ihm ins Pfarrhaus kommen, wenn seine Frau arbeitete. Er hat erwartet, dass ich jede mögliche Minute mit ihm verbringe. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe ihn total angebetet. Gleichzeitig war ich kreuzunglücklich, weil mich das von meinen Freundinnen trennte und weil ich das alles geheim halten und seine Frau anlügen musste. Ich habe ganz oft bitterlich geweint.
Ich hatte Glück, dass ich in der Folge an gute Therapeuten geraten bin. Das war eine harte Zeit. Den Weg musste ich mir selbst erarbeiten. Aber ich war sehr froh, dass sie sich auskannten und mich so genommen haben, wie ich bin.
Mittlerweile engagieren sich Ingo Fock und Katharina Kracht für die Aufarbeitung dieser Verbrechen. Ingo Fock ist erster Vorsitzender des Vereins gegen Missbrauch e.V. in Göttingen. Katharina Kracht ist Mitglied der Expertinnengruppe gegen sexuelle Belästigung von Kindern und Jugendlichen beim Bremer Senat. Ihr Anliegen, das sie auch in Bad Homburg formulierten:
Wir brauchen tatsächlich auch eine zuhörende Gesellschaft. Und zuhören bedeutet, die Worte verstehen und verinnerlichen und nicht nur das hören, was man hören möchte, sondern das Gesamte hören.
Auch und gerade, weil das Thema so unangenehm ist, so angst- und schambehaftet, sind die Vermeidungsstrategien weit verbreitet, weiß Katharina Kracht aus eigener Erfahrung.
Ich muss mich damit auseinandersetzen. In meinem Fall, dass ich selber Gewalt erfahren habe, das ist ja auch was, was man vielleicht lieber verdrängt. Ich muss mich vielleicht damit auseinandersetzen, dass ein Kollege oder eine Kollegin von mir Gewalt ausübt, dass die Nachbarn Gewalt gegen ihre Kinder eventuell ausüben oder in meiner eigenen Familie Gewalt gegen Kinder ausgeübt wurde oder Gewalt gegen Kinder ausgeübt wird.
Wie reagiere ich denn, wenn das plötzlich sozusagen mir berichtet wird von meinem Kind oder von meinem Sprössling, dass irgendein Familienmitglied oder sonst irgendwas übergriffig ist und es nicht gleich in die Abwehrreaktion geht? Das darf nicht sein, das kann nicht sein, sondern tatsächlich das erstmal als möglich für sich wahrnimmt, um dann darüber nachzudenken, was tue ich jetzt?
Damals, als der vermeintlich nette Nachbar bei der Hausaufgabenbetreuung oder der Pastor, den alle so toll fanden, begannen, die Kinder zu manipulieren, sie dabei immer mehr unter Druck zu setzen und ihnen schließlich körperliche und seelische Gewalt anzutun, hat ihnen genau das gefehlt. Eine Person, die ihnen zuhört, ihnen Glauben schenkt, nachfragt und handelt. Vor allem aber:
Eigentlich hätte ich Erwachsene gebraucht, die Täterstrategien kennen. Das hätte ich gebraucht und das ist für mich heute einer der wichtigsten Sachen, dass wir als Erwachsene, wenn es um Kinderrechte geht, wenn es um Rechte von Jugendlichen geht, ich finde, wir müssen mit den Erwachsenen anfangen, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie Täter vorgehen, Täterinnen, und dass wir dann auch wissen, wie wir eingreifen. Und es muss natürlich Möglichkeiten geben, einzugreifen.
Denn sexualisierte Gewalt passiert nicht spontan, sagt Katharina Kracht.
Sexualisierte Gewalt ist ein Verbrechen, was geplant wird. Und das ist ein Unterschied zu anderer Gewalt. Andere Gewalt passiert teilweise einfach spontan. Sexualisierte Gewalt wird planvoll angebahnt. Täter haben Strategien. Und Erwachsene müssen sich mit Täterstrategien auseinandersetzen. Und wer das im Radio hört, kann einfach mal Täterstrategien googeln und dann gibt es dazu Informationsmaterial.
Dass Menschen, die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausüben, nicht ohne weiteres erkennbar sind, beschäftigte auch Kerstin Klaus, seit dieser Legislaturperiode die Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.
Täter und manchmal auch Täterinnen können
diese Stellung, die sie haben, genau deswegen dem Kind gegenüber so gut ausnutzen, weil natürlich sie nicht nur Täter und Täterinnen sind, sondern weil sie Vertrauenspersonen sind, weil sie Menschen sind, die helfen, weil sie Menschen sind, die Zugänge bieten.
Hinsehen lernen bedeutet deshalb auch den Schulterschluss, den Erwachsene bei dem Thema Kindesmissbrauch in der eigenen Familie, dem Freundes- oder Kollegenkreis automatisch hätten, zu durchbrechen und zuzulassen, das Undenkbare zu denken. Nämlich, dass Menschen, die die Nähe zu Kindern suchen und einen vertrauensvollen Eindruck machen, trotzdem kriminell sein können.
Und bei diesem Tabu, sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, sind wir bei diesem Schulterschluss noch viel schneller. Und das liegt an dem ganz einfachen Mechanismus, dass jede erwachsene Person sich vorstellen kann, was das bedeuten würde, wenn er sie mit dem Vorwurf sexueller Gewalt konfrontiert worden wäre. Wenn das nicht die Person dieses Trainers wäre, sondern wenn das ich bin, die Trainerin.
Das, was wir auch beispielsweise aus der Arbeit in der unabhängigen Aufarbeitungskommission gelernt haben, ist, dass es eine ganz große Angst gibt, jemanden zu Unrecht zu verdächtigen.
Meint auch Sabine Andresen, Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität Frankfurt, von 2016 bis 2021 Vorsitzende der Unabhängigen Aufarbeitungskommission und Programmleiterin der Bad Homburger Konferenz. Deswegen sei es wichtig, dass es in solchen Fällen Ansprechpartner gebe, in jeder Schule, in jedem Sportverein, in den Kommunen.
Was wichtig ist, ich muss, wenn ich einen Verdachtsfall habe und auch die Angst, es könnte falsch sein und dann zerstöre ich vielleicht das Leben eines anderen, ich muss damit nicht alleine bleiben. Ich kann mich beraten lassen. Ich kann ein wenig mehr Sicherheit gewinnen in der Art und Weise, wie ich den Verdacht erkannt habe. Das Bauchgefühl, das ja manchmal zuerst einsetzt. Also das, glaube ich, muss noch viel mehr in unsere Köpfe. Wir müssen es nicht alleine lösen. Wir können uns dem noch mal nähern, indem wir uns beraten lassen.
Schutzkonzepte sollten also in allen Schulen, in Kirchengemeinden und Sportvereinen selbstverständlich sein. Sabine Andresen.
Ich würde mir wünschen, dass wir dahin kommen, dass Mütter und Väter, bevor sie ein Kind im Sportverein anmelden, genau danach fragen, wie sieht eigentlich ihr Schutzkonzept aus? Kann ich mir das mal anschauen? Kennen die Kinder das? Und dass sie auch bei Elternabenden in Schulen das zum Thema machen.
In einem Schutzkonzept ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass es Ansprechpartner geben muss, die sich im Thema sexualisierte Gewalt an Kindern fortgebildet haben und die wissen, wie man in einem solchen Verdachtsfall weiter vorgehen muss, an wen man sich wenden kann. In den letzten Jahren sind solche Schutzkonzepte durchaus entwickelt worden, doch werden sie auch umgesetzt? Um das herauszufinden, müsse man in den Schulen, den Vereinen und Institutionen nachfragen, regelmäßig, so die Bundesbeauftragte Kerstin Klaus. Dann könne man gleichzeitig endlich genaue Daten darüber bekommen, wie oft Straftaten gegenüber Kindern verübt würden. Eine Forderung, die Sabine Andresen teilt.
Also das ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Ansatz, dass man in Schulen Kinder und Jugendliche befragt zu ihren Erfahrungen, dass damit aber zugleich auch einhergeht, dass Schulen Angebote bekommen, Unterstützung bekommen, auch Lehrkräfte eben Wissen erwerben. Also diese Verknüpfung von wissenschaftlichen Datenerhebungen und daraus resultierenden Erkenntnissen mit ganz konkreten, praktischen, pädagogischen Maßnahmen und Angeboten.
12,4% der Erwachsenen haben Missbrauch und Gewalt in der Kindheit erlebt. Wenn man diese Zahl auf heute überträgt, säßen in jeder Schulklasse im Durchschnitt 2 betroffene Kinder. Diese Zahl geht zurück auf den vormaligen Bundesbeauftragten Johannes Wilhelm Röhrig. Dass ein Großteil dieser Straftaten innerhalb der eigenen Familie geschehen, darauf wies Ferdinand Sutterlüthi, Professor für Soziologie an der Goethe-Universität, hin. Zwar habe der Einsatz von Gewalt als Erziehungsmittel abgenommen, seitdem das strafbar sei, aber
es ist halt schon so, dass bei sexueller Gewalt gegen Kinder
die Täter, Täterinnen sehr viel strategischer, taktischer vorgehen, dass sozusagen ein ganzes Netzwerk, das oft dahinter steht, dass Kinder geradezu zum Missbrauch angeboten werden. Da gibt es eine verstärkende Tendenz über das Internet.
Insofern dürfe das Hinsehen und im Verdachtsfall Handeln nicht an der Wohnungstür enden. Zwar sei es prinzipiell richtig, dass der Staat sich in innerfamiliäre Angelegenheiten nicht einmische, aber es sei eine gesellschaftliche Aufgabe, die Vorstellung, Vater und Mutter seien immer gut für das Kind, zu relativieren.
Und auch vor dem Hintergrund dessen, dass gerade isolierte Kleinfamilien, also die wenig Kontakt nach außen haben, von niemandem beobachtet werden, ganz besonders häufig eben Gewalt gegen Kinder aufweisen. Und der Untertitel dieser Tagung lautete ja, dass man eine Kultur des Wegsehens überwinden sollte. Und das versuchen wir in vielen Institutionen, pädagogischen Institutionen, Sportvereinen und so weiter. Von allen werden Schutzkonzepte gefordert. Und warum man jetzt ausgerechnet bei der Familie nicht mehr hinsehen sollte, weil das so ein privater Raum ist, das leuchtet mir nicht ein. Und gerade vor dem Hintergrund der hohen Gewaltraten, die es nach wie vor in Familien gibt und insbesondere Gewalt gegen Kinder.
Dass nicht nur die Institutionen wie Kirche, Schule, Sportverein, sondern auch die Wissenschaft über Jahrzehnte versagt hat, als Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder schon deutlich erkennbar waren, war Konsens auf der Bad Homburger Tagung. Mittlerweile findet das Thema mehr Beachtung, auch wenn es dringend nötig wäre, Kinderschutz und Kinderrechte, beispielsweise in der akademischen Ausbildung von Juristen, nicht nur als Wahlfach anzubieten. Auch in der Pädagogik sei Handlungsbedarf, meinte Sabine Seichter, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Paris-Lodron-Universität Salzburg.
Also meines Erachtens wäre es unbedingt notwendig, dass in der universitären akademischen Ausbildung von angehenden Erziehungswissenschaftlerinnen, die dann ja vor allem in sozialpädagogischen Kontexten arbeiten, jenes Thema verpflichtend zur Sprache gebracht wird. Und da ist es auch bis heute so, es liegt am Engagement einzelner Hochschullehrerinnen, ob sie ihren Studierenden dieses Thema anbieten.
Auch andere Disziplinen können zur Sichtbarmachung des Themas beitragen. Historiker zum Beispiel verfügen über die Fähigkeit zum fundierten Quellenlesen, zum Zwischen-den-Zeilen-Lesen eines Textes, etwa in einer kirchlichen Personalakte. Sie können erkennen, was eigentlich an Wissen über das Verhalten eines Täters vorhanden war, was unterschlagen oder verschwiegen wurde. Klaus Große-Kracht, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, nutzte dieses Wissen bei der Aufarbeitung der Akten des Bistums Münster.
Das sind zum Teil sehr große Bestände, große Aktenmengen, wo sehr viel Wissen ist. Und über dieses Wissen verfügt bislang nur die Täterorganisation der katholischen Kirche. Und es ist wichtig, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit kommen, auch damit sich die Betroffenen darauf beziehen können.
Dass Kinderrechte gestärkt, vielleicht sogar im Grundgesetz verankert werden müssten, war Gegenstand einer Podiumsdiskussion, bei der die hessische Landesschülerinnenvertretung Mia Totzek vor allem mehr Beteiligungsrechte von Jugendlichen forderte, wie zum Beispiel das Wahlrecht ab 16. Nur so fänden die Anliegen von Kindern und Jugendlichen wirklich mehr Gehör. Und Ingo Fock vom Göttinger Verein gegen Missbrauch ergänzt:
Wenn wir tatsächlich sagen, Kinder sind unsere Zukunft, und das ist, glaube ich, sehr unbestritten, dass das jeder so sagen würde, dann brauchen wir auch eine Haltung, Kindern sozusagen diese Zukunft zukunftsfähig zu machen. Und gerade im Bereich des sexuellen Missbrauchs ist es ja so, dass das die Lebensbiografie dauerhaft einschränkt.
Opfer sexualisierter Gewalt aber hätten ihr Leben lang mit dem Thema zu tun und leisteten teilweise Übermenschliches, um doch ein gutes, erfolgreiches und vertrauensvolles Leben zu führen. Vorsorge wäre vielleicht, sich selbst manchmal zu fragen:
Nehmen Eltern sich tatsächlich noch die Zeit, sich abends mal mit ihren Kindern hinzusetzen und zu sagen, wie war eigentlich dein Tag heute? Was hast du gemacht? Wo warst du denn im Internet? War irgendwie was doof oder wie auch immer? Das heißt, Zeit nehmen, dass Erwachsene sich für Kinder Zeit nehmen, um den Tag zu reflektieren, könnte ein ganz wichtiges Mittel sein, weil dann würden Eltern vielleicht auch kleine Anzeichen mitkriegen. Wenn die Tochter vielleicht nicht mehr zum Klavierlehrer möchte, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man darüber sprechen. Aber wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, dass tatsächlich die Kinder oftmals da hinten runterfallen. Und Zeit haben, glaube ich, ist tatsächlich etwas, das sollten wir uns alle unseren Kindern ermöglichen.
Eva-Maria Götz berichtete über die Bad Homburger Konferenz Kindheit und Gewalt, die für eine Kultur des Hinhörens, Hinschauens und Handelns plädierte. Damit geht die heutige Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften auch schon zu Ende. Hier folgen gleich die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.